Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Der Präsident legt einen Präsidialdekret bezüglich des gemeinsamen ASN-Urlaubs 2024 fest. Hat Gottesdienste für 1445 Hijri oder 2024 soll im Detail vorbereitet werden und sich an der Gemeinde orientieren. Indonesien lädt 32 Staatsoberhäupter zum 10. Weltwasserforum 2024 auf Bali ein. Der Minister für Kommunikation und Information schätzt in a Digital darin, Indonesien in ein fortgeschritteneres digitales Zeitalter zu führen. Die indonesische Wahlkommission KPU zielt darauf ab, die gesamte Wahllogistik so zu gestalten, dass sie die Regionen am 15. Januar erreicht. Indonesiens Industrieminister lädt Vietnam zur Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Industriesektors ein. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat das Präsidialdekret Nummer 7 von 2024 über den gemeinsamen Urlaub für Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes im Jahr 2024 erlassen. Basierend auf einer Kopie des Präsidialdekrets, die am Mittwoch in Jakarta gesehen wurde, gibt es vier Diktums. Das erste Diktum sieht einen kollektiven Urlaub für Staatsbeamte im Jahr 2024 vor. Im zweiten Diktum heißt es, dass der im ersten Diktum beabsichtigte kollektive Urlaub die Rechte von Staatsbeamten ASN auf Jahresurlaub nicht vermindert. Das dritte Diktum besagt, dass ASN-Mitarbeiterinnen die aufgrund ihrer Position keinen Anspruch auf kollektiven Urlaub haben, ihr Jahresurlaubsanspruch entsprechend der Menge des nicht gewährten kollektiven Urlaubs erhöht wird. Das vierte Diktum dieses Präsidialdekret tritt an dem Tag in Kraft, an dem es festgelegt wird. Dieses Präsidialdekret wurde am 9. Januar 2024 von Präsident Joko Widodo in Jakarta erlassen. Der indonesische Religionsminister Yaqut Holil Kumas bat seine Mitarbeiter, die Hajj-Gottesdienste für 1445 Hijri oder 2024 im Detail vorzubereiten und sich an der Gemeinde zu orientieren. Minister Yakut Betonta Amdonald Stark den 11. Januar in seiner Erklärung in Jakarta in Übereinstimmung mit der Botschaft von Präsident Joko Widodo, dass die Organisation des Hajj in diesem Jahr die beste sein müsse. Der diesjährige Hajj steht auch unter dem Motto altenfreundlicher Hajj, da die Zahl der älteren Hajj-Pilger immer noch groß ist, nämlich mehr als 14.000 Menschen. Der Minister sagte, dass jeder angebotene Dienst in der Lage sein müsse, den Pilgern Bequemlichkeit und Komfort bei der Durchführung des Hajj zu bieten. An einem separaten Ort stellt stellvertretender Außenminister Saudi-Arabiens Walid Abdul Karim sicher, dass die saudi-arabische Regierung sich weiterhin darum bemühe, das gesamte Hajj-System, die Verwaltung und die Dienstleistungen zu verbessern, damit Hajj-Pilger aus allen Teilen der Welt, einschließlich Indonesien, gut, maximal und optimal bedient werden können. Das indonesische Koordinationsministerium für maritime Angelegenheiten und Investitionen hat 32 Staatsoberhäupter eingeladen und strebt die Anwesenheit von 30.000 Teilnehmern beim 10. Weltwasserforum an. Das vom 18. bis 24. Mai 2024 in Nusa Dua auf Bali stattfinden wird. Die Stellvertreterin für Umwelt und Forstwirtschaft dieses Ministeriums, Nani Hendiarti, sagte am Donnerstag, den 11. Januar, in einer Erklärung in Jakarta, dass das Weltwasserforum ein internationales Forum mit einem umfassenden Ansatz, nicht nur in Bezug auf die Begrifflichkeiten von thematischen Diskussionen sei. Es sei aber auch regional und politisch. Um die Umsetzung des 10. Weltwasserforums zu unterstützen, hat Präsident Joko Widodo das Präsidialdekret Nummer 1 von 2023 erlassen. Nani erklärte, dass das Thema Wasser in den letzten Jahren zur internationalen Aufmerksamkeit geworden sei. Tatsächlich wurde dieses Thema auch bei der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen zum Klimawandel in Dubai, der Vereinigten Arabischen Emirate, erörtert. Ihm zufolge ist das Thema Wasser aufgrund seines Zusammenhangs mit der Ernährungssicherheit wichtig zu diskutieren. Der Minister für Kommunikation und Information, Budi Arisetyadi, sagte am Donnerstag, dem 11. Januar, zitiert von Antara, dass INA, Digitales Elektronisch Basiertes Regierungssystem Indonesiens, SPBE, in ein fortgeschritteneres digitales Zeitalter führen würde. Alle Aspekte der öffentlichen Dienstleistungen werden in eine höhere Qualität umgewandelt. Budi Ari erklärte, dass sich die Entwicklung der Plattform derzeit im Proof-Stadium befinde und noch daran gearbeitet werde. Später wird die INA Digital Plattform in alle Ministerien integriert, sodass sie zu einem nationalen Portal wird. Budi Ari bestätigte, dass die Plattform noch in diesem Jahr betriebsbereit sein wird. Der Vorsitzende der Indonesischen Wahlkommission KPU, Hashim Ash'ari, sagte, dass die indonesische Wahlkommission darauf abzielt, dass die gesamte inländische Logistik für die Wahlen 2024 bis spätestens 15. Januar in den Regionen oder Bezirken oder Städten eintrifft. Nach der Übergabe des Darlehens zur Nutzung des Wahlgebäudes in den Pasar auf Bali am Donnerstag, sagte Hashim, die Verteilung der Wahllogistik für ausländische Wähler hat Priorität. Die Verteilung erfolgte vom 2. bis 11. Januar 2024 mit der Zustellung der Post, da in einigen Ländern die Abstimmungstage früher stattfinden als im Inland. Im Inland findet die Stimmabgabe für die Wahl 2024 am 14. Februar statt. In einigen Regionen sind Wahlausschüsse berechtigt, Stimmzettel zu drucken. Die Stimmzettel für die Wahl des Präsidenten und der DPD-Abgeordnete werden von der Zentralregierung gedruckt. Industrieminister August Gumiwang Kartasasmita lud Vietnam ein, eine Reihe potenzieller Kooperationen zu entwickeln, darunter die Elektrofahrzeugindustrie, die grüne Industrie, die Ernährungssicherheit sowie die Unterstützung des Industriesektors, beispielsweise durch die Stärkung von Forschung und Entwicklung und Human Resources. Dies brachte August Gumiwang bei einem Treffen mit dem vietnamesischen Industrie- und Handelsminister Nguyen Hong Thien am Donnerstag in Hanoi zum Ausdruck, als ein Teil von Programmen zur Begleitung des indonesischen Präsidenten Joko Widodo bei seinem Staatsbesuch in Vietnam. Industrieminister August Gumiwang hofft, dass die beiden Länder sich gegenseitig bei der Durchführung des jährlichen Industrieministertreffens in ASEAN unterstützen können, da die Chancen und Herausforderungen im Industriesektor zunehmend sichtbar werden. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.078,03 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 18.292,80 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.558 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig, bei einer Temperatur von 25 bis 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75 bis 95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Of Indonesia.
Liebe Zuhörer, der Kommentar behandelt heute das Thema Taiwans Wahl 2024. Am 13. Januar 2024 wird Taiwan einen neuen Präsidenten wählen. Die konkurrierenden Kandidaten sind Lai Ching-te von der Taiwan Progressiven Demokratischen Partei DPP, Hoyu Zi von der Kuomintang Partei KMT und Ko Wen-che von der Taiwanesischen Volkspartei TPP. Bei den supersonischen Wahlkampfaktivitäten der drei Präsidentschaftskandidaten dem letzten Wahlkampf, der am Samstag, den 13. Januar 2025 stattfinden wird, bieten die Präsidentschaftskandidaten wie aus Hoa Indonesia vom 10. Januar zitiert unterschiedliche Visionen und Pläne für Vorgehensweisen an der Auseinandersetzung mit den Beziehungen zwischen Taiwan und China in der Zukunft. Lai Ching-te, Taiwans Vizepräsident und aktueller Favorit der Taiwan Progressiven Demokratischen Partei DPP, sagte, diese Wahl sei eine Wahl zwischen Demokratie und Autokratie und forderte alle Menschen auf, zusammenzukommen, um die Demokratie zu verteidigen. Lai Ching-te sagte, er werde den Status quo beibehalten und sich weiterhin für die Unabhängigkeit Taiwans einsetzen. Es bleibt offen für eine Zusammenarbeit mit China unter den Voraussetzungen von Gleichheit und Würde. Der oppositionelle Präsidentschaftskandidat Ho Yu-ji von der Kuomintang-Partei KMT wünscht sich unterdessen einen Dialog mit China, um die Spannungen zwischen den beiden Ländern abzubauen. Ho argumentiert, dass die Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen und die Aufnahme eines Dialogs mit China der beste Weg zur Aufrechterhaltung des Friedens seien, obwohl er die Idee der Unabhängigkeit Taiwans und das von der Kommunistischen Partei Chinas vertretene Modell ein Land, zwei Systeme ablehnt. Dies hat einige Wähler hinsichtlich seiner Haltung zur China-Frage verunsichert. Ko Wen-che, Präsidentschaftskandidat der Taiwanesischen Volkspartei TPP, sagte, die TPP biete in der China-Frage einen Mittelweg zwischen der DPP und der KMT an. Die Vision und Pläne für die Annäherung an Taiwans Beziehungen zu China bereiten den Präsidentschaftskandidaten der drei Parteien Sorgen und zeigen, dass Taiwans Beziehungen zu China sehr wichtig sind, da sie eine entscheidende Rolle für die Endergebnisse der Wahlen 2024 spielen. Wenn die Beziehungen zu China einen erheblichen Einfluss auf die morgigen Wahlen in Taiwan haben, werden Präsidentschaftskandidaten der DPP oder KMT einen erheblichen Wahlvorteil erlangen. Es ist jedoch nicht unwahrscheinlich, dass diese Wahl in Taiwan eine Überraschung sein wird. Das Auftauchen von Ko Wen-che und der TPP bei dieser Wahl hat der politischen Arena Taiwans eine neue Farbe verliehen. Seine Präsenz stellt die traditionelle Dominanz der beiden Parteien DPP und KMT in Frage und bietet etwas Neues für diejenigen, die Veränderung wollen. Die Anwesenheit von Ko Wen-che und seiner Partei spiegelt auch eine Welle der Anti-Establishment-Stimmung wider. Die Anwesenheit von Ko Wen-che und seiner Partei unterstreicht den wachsenden Wunsch nach einem integrativeren ons reaktion veigeren politischen system in Taiwan. Das war der Kommentar.
Hier sind einige historische Ereignisse, die am 12. Januar in einigen Teilen der Welt passierten wie folgt. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Nationalen Tag der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz. Jedes Jahr am 12. Januar feiert Indonesien den Nationalen Tag für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Dieser Tag basiert auf dem Gesetz Nummer 1 von 1970 über Arbeitssicherheit, das am 12. Januar 1970 verabschiedet wurde. Im Jahr 1990 wurde dieses Datum aufgrund einer Entscheidung des damaligen Arbeitsminister Cosmas Batubara zum Nationalen Arbeitssicherheits- und Gesundheitstag erklärt. Mit der Einführung des Arbeitsschutztags soll der Arbeitsschutz auf allen Ebenen der Gesellschaft gefordert und kultiviert werden, um Arbeitsunfälle auf ein Minimum zu reduzieren. Derzeit wird der Nationale Tag für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz normalerweise den ganzen Monat über bis zum 12. Februar gefeiert. Der als Monat für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz gefeiert wird. Wir kommen jetzt zu dem Ereignis vom 12. Januar 2004, als die RMS Queen Mary Chui zum ersten Mal segelte. Die RMS Queen Mary Chui ist ein britischer Ocean Dampfer der regelmäßig die Route von Southampton, England nach New York, USA bedient. Die RMS Queen Mary Chui ist mit einer Länge von rund 345 Metern und einem Gewicht von knapp 150 Bruttotonnen. Bei ihrem Bauanfang der 2000 Jahre das längste und größte Passagierschiff der Welt. Queen Mary Chui unternahm ihre Jungfernfahrt am 12. Januar 2004 von Southampton nach Fort Lauderdale, USA. Dieses Schiff ersetzt die RMS Queen Elizabeth Chui, einen Ozeandampfer, der heute als Chimendes Hotel in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, fungiert. Damit ist dieses Schiff das einzige Hochseeschiff der Welt, das heute noch in Betrieb ist. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 12. Januar 2010, als ein Erdbeben Haiti heimsuchte. Ein Erdbeben mit der Stärke von 7,0 in der Richterskala suchte am 12. Januar 2010 um 7 Minuten vor 5 Uhr Nachmittag Haiti heim. Das Epizentrum des Erdbebens lag 25 Kilometer westlich von Port-au-Prince, der Hauptstadt des Landes auf der Karibikinsel, und der Erdbeben folgten rund 50 Nachbeben. Die haitianische Regierung schätzt, dass rund 306.000 Menschen durch das Erdbeben starben, während rund 2.500 Häuser und 30.000 Gewerbegebäude schwer beschädigt wurden oder einstürzten. Der National Palace von Haiti, die offizielle Residenz des haitianischen Präsidenten in Port-au-Prince, wurde so stark beschädigt, dass er 2012 abgerissen werden musste. Das Erdbeben vom 12. Januar 2010 verursachte auch Erdrutsche in den Bergregionen Haitis. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien hat heute das Thema Indonesien Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft präsentiert lokale kreative Produkte bei der Saudi-Arabischen Hajj-Ausstellung. Das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft, Agentur für Tourismus und Kreativwirtschaft der Republik Indonesien arbeitet mit der Regierung des Königreichs Saudi-Arabien zusammen, um lokale Produkte der Kreativwirtschaft auf einer der größten Hajj- und Umrah-Ausstellungen der Welt, Konferenz und Ausstellung für Hajj- und Umrah-Dienste 2024 zu präsentieren. Indonesian Minister for Tourism and Creativity of Sandiaga Salahuddin Uno sagte bei seinem Besuch in der Ausstellung am Dienstag, den 9. Januar 2024, dass die vom 9. bis zum 11. Januar 2024 am King Abdul Aziz Internationalen Flughafen in Jeddah, Saudi-Arabien stattfindende Ausstellung von 19 Akteuren der indonesischen Kreativita besucht werde. Durch die Teilnahme an dieser Ausstellung sollten sie den wissenschaftlichen Ursprung fördern und Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. In seiner am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung sagte Sandiaga Uno, das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft sei offiziell vom Ministerium für Hajj und Umrah des Königreichs Saudi-Arabien eingeladen worden, sich aktiv am Informationsaustausch über kreative Produkte zu beteiligen. Der Minister hofft, dass durch aktive Teilnahme indonesischer Kreativer an der Ausstellung des Geschäftsökosystems des Tourismus und der Kreativwisa, insbesondere muslimfreundlichen Tourismus, geschaffen werden kann. Im letzten Jahr wurde die Konferenz und Ausstellung für Hajj und Umrah-Dienstleistungen 2023 von 105.000 Besuchern, 83 Ministern und hochrangigen Stadtdelegationen besucht. Darüber hinaus waren 360 Teilnehmer an der Veranstaltung anwesend und es wurden mehr als 200 Vereinbarungen getroffen. Man hofft, dass diese Aktivität ein Schaufenster für den indonesischen Tourismus und Kreativindustrie sein wird. Darüber hinaus ist das Potenzial für muslimfreundlichen Tourismus sehr groß. Sogar der Investitionswert 3 bis 4 Milliarden US-Dollar oder 45 Millionen Rupiah bis 60 Millionen Rupiah erreicht. Sandiaga sagte auch, dass sich seine Partei auch dafür einsetze, die Tourismusindustrie der kreativen Wirtschaft in Indonesien zu fördern. Der Minister hofft, dass diese Dynamik zu einem wirksamen Mittel für die Vermarktung von Produkten, den Aufbau einer Zusammenarbeit zwischen Ländern und die Erkundung werden könne. Welche Art von muslimfreundlichem Tourismus und kreativen Geschäftsökosystem der indonesischen Handelsbilanz verbessert werden könne. Das war unser Indonesien.
Sempurnanya percuma senyumku dengan dia. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Voice of Indonesia.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutsche Sprache. Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Im heutigen Programm Wunderbares Indonesien will ich Ihnen typische indonesische Nudelverarbeitung vorstellen. Die Wurzeln neben Reis essen die Indonesier auch auf Nudeln als Tagesmenü. Es ist nicht verwunderlich, dass es in verschiedenen Regionen Indonesiens viele verschiedene Nudelzubereitungen gibt, die leicht zu finden sind. Dieses Mal stellen wir Ihnen verschiedene Arten typischer indonesischer Nudelzubereitungen vor. Die erste original indonesische traditionelle Nudelzubereitung sind Letek Nudeln. Diese aus Serandakan, Bantul, Yogyakarta stammenden Nudeln werden aus gemahlenem Maniok Mehl oder getrocknetem Maniok hergestellt und ihre Zubereitung ist immer noch sehr traditionell. Der Name Letek geht auf die matte Farbe der Nudeln zurück, da keine Farb- und Konservierungsstoffe verwendet werden. Geschmacklich haben Letek Nudeln eine ähnliche Konsistenz wie Fadennudeln und werden meist gebraten oder in Suppe serviert. Bei der Verarbeitung werden den Letek Nudeln Hühnerbrühe, Eier, zerkleinertes Hähnchen, gehackter Kohl und frische Tomaten hinzugefügt. Ibu suruh das next to original Indonesia noodle gri koms os Palembang zut Sumatera, namely telur nudan. Iso tipi se Palembang noodle is aino per arbeite te noodle supo mit einem sehr starken meres fruit geschmack. Dies liegt daran, dass die telur noodle supo aus einer Kombination aus Garnelenbrühe, Kokosmilch, Eiern und Weizenmehl hergestellt wird, wodurch die Konsistenz dicker und der Geschmack köstlicher wird. Als Belag werden meist Telernudeln mit gekochten Eisstücken, Garnelen und Röstzwiebeln hinzugefügt. Ibu Surer, dieses original indonesische Nudelgeri unterscheidet sie in seiner Form am meisten von anderen Nudeln. Der Grund dafür ist, dass diese Nudeln aus Makassar durch Trockenbraten der gelben Nudeln zubereitet werden, sodass die Form einem Vogelnest ähnelt. Beim Servieren werden typische Titi-Nudeln aus Makassar mit dichter als hafter Brühe beträufelt. Vergessen Sie nicht, komplette Toppings in Form von Hähnchenstücken, grünem Gemüse und frittierten Fleischbällchen hinzufügen. Die knusprige Textur der trocken gebratenen Nudeln kombiniert mit der dicken Soße und der zarten Fleischtextur macht jeden, der es probiert, garantiert süchtig. Das war Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir von Schokoladen, genannt Gelato Chocolate von Masamba. Liebe Hörerinnen und Hörer, Indonesien ist neben der schönen Natur auch für vielfältige kulinarische Köstlichkeiten bekannt, einschließlich hochwertiger Schokoladenprodukte. Eine davon, die man unbedingt probieren sollte, ist Gelato Chocolate aus Masamba. Eine Marke, die sich als Vertreter einer lokalen Schokoladendelikatesse auf dem Weltmarkt durchgesetzt hat. Gelato Chocolate stammt aus Masamba, einer Stadt im Bezirk Nord Luwu, Süd Sulawesi, Indonesien. Liebe Zuhörer, eine der Hauptvorzüglichkeiten von Gelato Chocolate ist die Verwendung von hochwertigen lokalen Zutaten. Der verwendete Kakao wird selektiv von lokalen Plantagen ausgewählt, wodurch eine nachhaltige Lieferkette geschaffen und die lokalen Bauern unterstützt werden. Dies bietet der Schokolade Gelato eine unverwechselbare Note, die schwer zu übertreffen ist. Die Bezirksregierung von Nord Luwu fördert die Entwicklung der regionalen Schokoladenspezialität von Gelato oder Masamba, um die Produktion weltweit zu verbreiten. di Chocolade Chalondo, Wert vom Sibali Resu Joint Venture Unternehmen im Distrikt Masamba im Bezirk Nord Luwu hergestellt. Diese Unternehmensgruppe stellt Schokolade unter der Marke Chalondo Chocolate her. Sie verarbeitet Kakaobohnen zu Lebensmitteln und Getränken. Liebe Zuhörer, der Gruppenleiter von Sibali Resu Joint Venture Unternehmen, Baharudin Iskandar, erklärte, dass alle Rohstoffe von Bauerngruppen in Nord-Luwu erhalten werden. Ein Monat werden 3 Tonnen Kakaobohnen verarbeitet, wobei 20 Arbeiter beschäftigt werden, die zur Mitgliedergruppe angehören. Baharudin drückte seine Hoffnung aus, dass seine Schokoladenprodukte in Zukunft auch auf verschiedenen Flughäfen vermarktet werden können. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Dies und Das. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören!
Sandaran hati.
Sie noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Freitag präsentieren wir Ihnen ein Lied, die in regionaler Sprache Indonesiens geschrieben und gesungen wird. Heute spielen wir für Sie ein Lied aus Ostnusa Tenggara mit dem Titel Mali Valie oder auf Deutsch Gehen wir nach Hause. Dieses von M.A. Ndoloy geschriebene Lied hat einfache Texte und Melodien, sodass es leicht auswendig zu lernen und zu singen ist. Mali Valie erzählt die Geschichte von einem Kind, das bis zum Einbruch der Dunkelheit das Haus verließ, um zu spielen. Sein Bruder holte ihn ab und sagte ihm, seine Mutter habe ihn gebeten, sofort nach Hause zu gehen, damit er nicht zu spät komme. Liebe Musikfreunde, hier ist Aurelia Rotzumanti mit dem Lied Mai Valie oder auf Deutsch Gehen wir nach Hause. Aus Rottindau in der Provinz Ostnusa Tenggara. Gute Unterhaltung.
Show, mula kamu lihat show, mama halal.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.